Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Offenbar müssen wir alle sterben, dass wir uns dafür interessieren. Und genau so ist das. Wir alle müssen einmal sterben. Und wir haben alle die Frage, wo geht es dann hin? Und über diese Frage denken wir schon als Kind nach. Und da war ein kleiner dreijähriger Junge und der Vater bringt ihn abends zu Bett und will das Abendgebet mit ihm sprechen. Dann sagt der kleine Junge, du Papa, ich habe noch mal eine Frage. Und er sagt, sag mal Papa, wo kommen die Menschen her? Und der Vater macht es sehr kurz und sagt, weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, Staub. Und nun war es schon spät geworden und der Vater sagt, nun lass uns aber beten. Nein, sagt der kleine Junge, ich habe noch eine Frage. Sag mal, wo gehen die Menschen eigentlich hin, wenn sie sterben? Und der Vater hat wieder eine kurze Antwort und sagt, ja, sie werden wieder zu Staub. Und in dem Augenblick fasst der kleine Junge mit der Hand und das Bett und holt eine Handvoll Staub vor und sagt, du Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob er gerade kommt oder schon wieder geht. Wir sehen, der hatte intensiv nachgedacht über diese Frage, die uns alle bewegt. An den Königshöfen war es früher üblich, dass die Könige sich ganz besondere Personen gehalten haben. Da gab es den Hofkapellmeister, der war zuständig für die Musik am Hof. Da gab es den Hofastronomen, wenn der König sich für Astronomie interessierte. Und ein russischer Zar hat sich sogar einmal einen Hofmathematiker gehalten. Und zwar war das Leonhard Euler, den er sich da arrangiert hatte. Und der Zar hatte einen Vertrag gemacht mit Euler, dass er in jeder Woche etwas Neues in der Mathematik herausfinden sollte. In Euler ist das wirklich gelungen. Und darum haben wir heute in der Physik und in der Mathematik sehr viele Gleichungen, die den Namen Euler tragen. Das lag also an dem Hofmathematiker, den man da eingestellt hatte. August der Starke hielt sich sogar einen Hofjuwelier und Johann Sebastian Bach war einmal Hofkompositeur am sächsischen Hof. Und manche Leute, manche Könige hielten sich sogar einen Hofnarren. Und der hatte eine ganz besondere Funktion. Der Hofnarr hatte die Aufgabe, dem König irgendwelche Dinge zu sagen, ja, die dem König offensichtlich nicht schmeckten, die also wahr waren. Und der Hofnarr hatte die Möglichkeit, dem König das zu sagen. Und wenn die Wahrheit sehr bitter war, dann sagte der König eben, naja, das hat halt der Hofnarr gesagt. Und dann wurde das nicht ganz so ernst genommen. Und der eine König hatte einen so vortrefflichen Hofnarren, dass er seinen Hofnarren in besonderer Weise ehrte, indem er ihm einen goldenen Narrenstab verlieh. Und der König sagte, du bist ein so vortrefflicher Narr, dass du diese Auszeichnung bekommst, aber es könnte ja mal sein, dass du irgendwann mal einen Narren triffst, der noch größer ist als du. Dann gib diesen Narrenstab weiter an den, der dich in der Narretei noch überholt hat. Es vergingen Jahre und dann wurde der König schwer krank. Und dann ließ er den Hofnarren kommen. Und der König sagte zu dem Hofnarren, ich werde jetzt eine große Reise antreten. Eine Reise, von der ich nicht mehr zurückkomme. Nun sagt der Hofnarr, dann König, hast du diese Reise aber sicherlich gut vorbereitet. Du hast das gut geplant. Der König, nein, ich hatte nie Zeit dazu. Da holte der Hofnarr seinen goldenen Narrenstab hervor, legte ihn aufs Bett und sagte, König, du hast gesagt, wenn ich einen größeren Narren treffe, als ich es bin, dann soll ich den Narrenstab weitergeben. Das tue ich hiermit. Du bist der größte Narr. Du weißt, du musst sterben. Du wirst nie zurückkommen von dieser Reise. Und hast sie überhaupt nicht vorbereitet. Du bist ein Narr. Jetzt hast du den Stab wieder. Das darf uns nicht passieren, dass wir uns so verhalten wie der König. Wir müssen unbedingt vorbereitet sein für diese Reise, die wir heute Abend hier sind, ausnahmslos alle einmal antreten werden. Darum haben auch viele Leute darüber nachgedacht und ich möchte einmal einige der Meinungen Revue passieren lassen, was Leute darüber gesagt haben. Eine amerikanische Schauspielerin, Shirley MacLaine, hat einmal Folgendes gesagt. Mit meinem Hund Terry habe ich sogar einen Gott an meiner Seite. Er ist nämlich eine Reinkarnation des ägyptischen Gottes Anubis, der die Gestalt eines Hundes hat. Das mag sich seltsam anhören, aber Terry und ich haben schon mindestens ein gemeinsames Leben im alten Ägypten verbracht. Er als ein Tiergott und ich als Prinzessin. Jetzt hat uns das Leben wieder zueinander gebracht. Das ist auch so eine Vorstellung, was manche denken über den Tod. Viele haben darüber nachgedacht und ich möchte uns noch einige Beispiele nennen. Die amerikanische Schauspielerin Drew Barrymore sagte, wenn ich sterbe, dann soll man meine Asche der Katze zu fressen geben. Dann lebe ich wenigstens in der Katze weiter. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, und was passiert, wenn die Katze stirbt? Wer bekommt dann die Asche der Katze zu fressen? Ist ja wohl eine berechtigte Frage. Der Schauspieler und Entertainer Harald Junke starb am 1.4.2005 und der Wetten, dass mit Moderator Thomas Gottschalk hielt die Trauerfeier in der Berliner Gedächtniskirche. Und er hat dabei Folgendes gesagt. Fast scheint es, als sei der liebe Gott es leid gewesen, sich im Himmel unter seinem Niveau zu amüsieren. Der Himmel wird seine Freude an Harald haben. Da staunt man, mit wie wenig Ahnung über die jenseitige Welt Leute, die doch bekannt sind, durch dieses Leben gehen. Willy Milovic, ein bekannter Volksschauspieler aus Köln, er sagte, ich weiß nicht, was das Geschrei um den Tod soll. Ich lasse mich am besten überraschen. Da kann man nur sagen, was für ein Narr. Es ist zu spät. Es ist alles dann schon entschieden über ihn. Ein reicher Amerikaner hat sich die Grabstelle gekauft neben Marilyn Monroe. Und er sagte, für 100.000 Dollar hat er das bezahlt. Er sagte, ich würde so gerne noch einmal Marilyn wiedersehen. Und durch das Grab an ihrer Seite komme ich ihr etwas näher. Wir sehen, es gibt merkwürdige Vorstellungen über den Tod. Die schweizerische Psychiaterin und Sterbeforscherin starb am 24. August 2004 mit 78 Jahren. In ihren Büchern hat sie den Tod verklärt und hat immer wieder geschildert, der Tod ist wie ein schöner Schmetterling. Aber das, was sie verkündigt hat, hat sie überhaupt nicht erlebt. Als sie starb in ihrem Haus in Arizona, da sagt sie, ich bin umgeben von Geistern und Dämonen. Und sie hatte in ihren Büchern den Tod verklärt und sie schwärmte von einem Nirvana. Ein Reporter berichtete in der bekannten Tageszeitung Die Welt und fasste das, was sie sagte, mit drei Worten zusammen. Kitsch, Zuckerguss, Unwahrheit. Wir sehen, manchmal treffen Journalisten die Sache sehr genau und auch sehr kurz. Am 24. Oktober 1963 ereignete sich in dem niedersächsischen Ort Lengede ein Grubenunglück, bei dem 129 Bergleute umkamen. Es ist wohl das weltbekannteste Grubenunglück geworden, nämlich deswegen, weil man 14 Tage nach dem Grubenunglück noch 11 Bergleute hat retten können. Sie hatten sich an einer Stelle zurückziehen können, wo das Wasser nicht hinkam, wo es eine Luftblase gab, und die Leute haben von oben gebohrt und sie trafen wirklich diese eine Stelle, wo sich diese Bergleute aufgehalten hatten. Und dann hat man mit einer sogenannten Dahlbusch-Bombe einen nach den anderen hochgezogen. Inzwischen waren an dieser Stelle, weil Steine runtergefallen waren, auch einige gestorben. Man sollte jetzt denken, in einer solchen Situation werden die Leute über den Tod nachgedacht haben. Ich war 30 Jahre danach, weiß ich noch ganz genau, mit dem Auto unterwegs und hatte das Autoradio eingeschaltet. Und da wurde einer von den Geretteten interviewt. Und der Reporter sagte, sagen Sie mal, worüber haben Sie eigentlich gesprochen in einer solchen Situation, wo Sie dem Tode so unvorstellbar nah waren? Und da sagte er so ganz locker, ja, über Arbeit, über Fußball, über Lotterie, alles Mögliche. Ich dachte, das kann doch wohl nicht sein. Und dann fragte der Reporter weiter, sagen Sie mal, hat diese Situation Ihr Leben verändert? Und Bernhard Wolter sagte, nein, überhaupt nicht. Und daran ist mir deutlich geworden, selbst wenn wir in ganz brenzliche Situationen kommen, denken wir offenbar nicht über den Tod nach, sondern verdrängen immer noch diese Frage. Und das tun viele unserer Zeitgenossen. Und darum kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass Sie heute gekommen sind. Dass Sie sagen, diese Frage, die will ich vorher beantwortet haben. Ich will vorher wissen, was da gilt. Und das ist sehr, sehr löblich. Rudolf Augstein war der Herausgeber und Miteigentümer des führenden deutschsprachigen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Er starb 2003 und kurz vor seinem Tode wurde er von einem Journalisten interviewt. Und er stellte die Frage, sagen Sie mal, Herr Augstein, glauben Sie an Gott? Und darauf sagte Augstein, nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten. Und dann muss ich mich damit auch gar nicht länger beschäftigen. Wenn ich weg bin, dann bin ich weg. Wir werden gleich noch sehen, was die Wirklichkeit ist jenseits der Todesmauer. Ich bekomme recht viele Briefe von Leuten, die irgendwelche Bücher von mir gelesen haben oder Vorträge auf CDs gehört haben. Und neulich schrieb mir jemand in einem Brief und sagte bezüglich der Frage des Todes, Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, niemand kann überhaupt etwas darüber wissen. Da habe ich gedacht, eigentlich hat er recht. Ich habe keine Ahnung, was nach dem Tode ist. Er gibt zu, er auch nicht. Wir haben keine Ahnung und die Leute, die wir vorhin zitiert haben, da haben wir gesehen, niemand ist dabei, der wirklich uns verbindlich sagen kann, was nach dem Tode ist. Es sind eigentlich nur leere Gedanken ohne Bedeutung, die da die Leute gesagt haben. Und Immanuel Geibel, ein bekannter deutscher Dichter, der sagt, ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. So ist das. Was machen wir jetzt, wenn wir es alle nicht wissen? Wir suchen einen, der in dieser Frage kompetent ist. Wir suchen nicht einen Moderator, nicht einen Schauspieler, nicht Rudolf Augstein. Wir suchen jemanden, der Kompetenz in dieser Frage hat. Wer hat Kompetenz? Nun, da können wir die Bedingungen einmal festlegen, wer kompetent ist. Er müsste, wenn er uns etwas über den Tod sagen will, selbst im Tode gewesen sein. Unbedingt. Und sonst kann er es uns ja nicht erklären. Er muss auch zurückgekommen sein. Wirklich im Tode gewesen sein, wirklich auch zurückgekommen sein. Und er müsste auch Macht haben über den Tod. Das wäre die dritte Bedingung. Und es gibt noch eine vierte Bedingung. Es würde uns überhaupt nicht helfen, wenn er uns anlügen würde. Er muss uns die Wahrheit sagen. Und wenn wir diese vier Bedingungen zusammennehmen, dann bleibt nur noch ein einziger in der ganzen Weltgeschichte übrig, der kompetent ist in dieser Frage. Und dieser eine, das ist Jesus. Jesus wurde gekreuzigt, er starb am Kreuz. Die Leute wollten ganz gewiss sein, dass er wirklich tot ist. Und so haben sie mit einer Lanze in die Seite gestochen, haben das Blut abfließen lassen. Und nun waren sie ganz gewiss, der ist wirklich tot. Aber er hatte vorausgesagt, ich werde am dritten Tage auferstehen. Und als die Frauen am Grab kamen am Ostermorgen, da war das Grab leer. Und der Engel sagte, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er hat also eingehalten, was er gesagt hat. Und er hat sich dann auch gezeigt, den Jüngern und zuallererst den Frauen, die ihn dann als den Auferstandenen gesehen haben. Und in 1. Korinther 15 heißt es, auf einmal haben ihn 500 Brüder gesehen. Wenn man die Frauen noch dazu nimmt, sind schon 1000 Zeugen. Sie haben ihn gesehen als den Auferstandenen. Er hat auch Macht über den Tod. Er konnte dem Tod gebieten und dann musste der Tod den Toten herausrücken. Als Lazarus gestorben war und er, wie die Frauen sagten, zu spät in Bethanien angekommen war, da geht er an das Grab und sagt, wälzt den Stein davon, den großen Rollstein. Und ich kann mir vorstellen, dort die Trauergesellschaft, die haben erstmal protestiert, die sagen bloß nicht, hier in der Hitze Israels, der stinkt schon. Wenn wir diesen Leichengeruch da haben, wollen wir nicht haben, jetzt bei der Trauerfeier, wo wir gerade den Kuchen da essen. Und Jesus, als der Stein weg war, da spricht er in das Grab hinein, Lazarus, komm mal raus! Was passiert? In der Sekunde kommt er raus, der Tote, er lebt. Jetzt müssen wir uns einmal vorstellen, was in diesem Augenblick passiert ist. Die Moleküle, diese Makromoleküle, die Eiweißstoffe, DNS-Moleküle, all die langgestreckten Moleküle, die waren im Zerfall begriffen. Und diese kurzen Enden, die wir dann wahrnehmen mit der Nase, das ist Leichengeruch. Leichengeruch, das ist also diese, das sind diese kleinen Molekülenden, die stinken. Im Augenblick, als der Lazarus rauskam, stank es nicht mehr. Was war passiert? All die Molekülenden, die vom Wind schon davongetrieben waren, zum Beispiel bis nach Jerusalem hin vielleicht, sie bekamen den Befehl von Jesus, ihr marschiert zurück, wo ihr gewesen seid. Du Molekülende marschierst zurück in Zelle 8.736.533. Und die wussten genau, wo sie waren. Gehen dorthin, bauen die Zelle auf und alle anderen Zellen und der Lazarus lebt. Das ist Vollmacht über den Tod. Ein Vollmachtswort und dann ist er da. Das war gewaltig, was da passiert war. Und jetzt kommt noch die vierte Bedingung, die Jesus als einziger erfüllt, der über diese Erde gegangen ist. Er hatte nämlich gesagt, ich bin die Wahrheit. Das ist mehr, als wenn ich sage, ich lüge nicht. Er ist die Wahrheit in Person. Das heißt, er hat nie gelogen. Und die Feinde, die er hatte, die ihn beobachtet haben, ob er irgendetwas sagt, was da nicht stimmt, die waren ständig auf der Lauer, um etwas rauszufinden. Aber niemand war da, der ihm auch nur eine einzige Lüge nachweisen konnte. Und sie haben gesucht danach. Er ist der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, der wirklich zeigen konnte, dass er die Wahrheit ist. Gemessen an diesem Jesus sind wir alle Lügner. Durchweg. Er hat es durchgehalten. Er ist die Wahrheit in Person. Wir merken, jetzt sind wir bei der richtigen Adresse angekommen. Jetzt sind wir da angekommen, wo wir die Antwort finden, wenn wir sie wirklich haben wollen, was nach dem Tode ist. Wie es uns ergehen wird, ganz präzise beschrieben, er weiß es, er kann es uns sagen. Und glücklicherweise, er hat es uns auch gesagt. Und davon lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Und da sagt uns Jesus Folgendes. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Und nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an den Ort dieser Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Dieser Text, den wir jetzt gehört haben, ist das, was uns Jesus sagt. Der, der einzig Kompetenz hat. Und er führt uns mit diesem Text genau an die Situation, was 5 Minuten nach dem Tode ist. Ja, noch präziser, schon eine Sekunde nach dem Tod. Der eine ist im Paradies und der andere ist in der Hölle. Das wird uns hier beispielhaft klar gemacht. Augstein sagte, wenn ich weg bin, dann bin ich weg. Wir sehen, er hat sich geirrt. Sehr massiv geirrt. Stellen wir uns vor, dass dieser Journalist noch einmal die Chance bekäme, einen Artikel zu schreiben im Spiegel. Was würde er wohl schreiben? Ich kann mir vorstellen, dass er Folgendes sagen würde. Ihr lieben Spiegelleser, mit dem Tod ist nicht alles aus. Ich habe mich geirrt. Ich lebe und ich muss leben, aber an einem schrecklichen Ort. Wer hier hinkommt, kommt nie mehr weg. Für mich ist alles zu spät. Ihr lieben Spiegelleser, kehrt um, damit ihr nicht auch hierher kommt. Ihr lebt noch in der Welt, dort kann man sich noch entscheiden. Hier nicht mehr. Es gibt ein zu spät und ich habe es erfahren. Für mich ist alles zu spät. Bekehrt euch zu Jesus und folgt ihm, dann kommt ihr an den schönen Ort. So wird er wohl schreiben. Das wird ihm aber nicht gewährt. Niemand, der diese Mauer des Todes überschritten hat, bekommt die Chance, noch etwas zu sagen. Warum nicht? Weil wir die Bibel haben. Darum ist mir die Bibel so unvorstellbar wichtig und wertvoll, weil wir alle Fragen, die uns bewegen, wo wir wirklich verbindliche Antworten haben wollen, die finden wir im Worte Gottes. Das ist das einzige Buch, das Gott autorisiert hat, als sein persönliches Wort an uns. Und dieser Text, den wir hier gesehen haben, ich glaube, das haben wir alle so empfunden, ist ein knallharter Text. Mir geht es immer wieder neu so, wenn ich ihn lese, das geht mir wirklich unter die Haut, was da steht. Und es ist gut so, wenn es so ist, wenn uns dieser Text zutiefst erschüttert. Das brauchen wir im Leben. Damit wir nicht unsere alte Chose weiterfahren und dann auch an den Ort der Verlorenheit kommen. So wie dieser Reiche, der sich nun in der Hölle befindet und für ihn gibt es kein Zurück mehr. Es ist alles endgültig entschieden. Weil viele Leute diesen Text auch knallhart finden, hat man das gemildert, versucht man das zu mildern. Und die modernen Theologen und insbesondere auch die Sekten, da kann man alle durchgehen, sie haben diesen Text abgemildert, entwertet, sodass er nicht mehr diese Aussage trifft, die hier so deutlich gesagt wird. Neulich schrieb mir einer, es handelt sich hier um eine gedichtete Lehrerzählung, eine Parabel oder ein Gleichnis. Gleichnisse dienen dazu, etwas zu verdeutlichen, indem ein Sachverhalt mit einem anderen, der nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen muss, verglichen wird. Also er meint, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und so versuchen die Leute, diesen Text loszuwerden, dass sie sagen, können wir beiseite tun. Und das wäre ganz, ganz schlimm, das ist die größte Tragik, wenn wir das tun. Woran erkennen wir, dass es sich nicht um ein Gleichnis handelt, sondern wirklich um eine Wirklichkeitsbeschreibung, die uns Jesus nennt, was wir erleben werden unmittelbar nach dem Tod. Nun, in einem Gleichnis, wenn wir einmal uns die Gleichnisse des Neuen Testamentes ansehen, da finden wir niemals einen persönlichen Namen. Kommt nie vor. Da heißt es immer, ein Sämann säte, eine Frau tat dies und jenes. Ganz allgemein wird das formuliert. Hier aber tauchen Namen auf. Lazarus wird hier erwähnt. Abraham wird hier erwähnt. Das gibt es in keinem Gleichnis. Auch fehlt hier der Vergleichspunkt, mit dem etwas verglichen wird. Dann gibt es das Gleichnis vom Sauerteig. Da wird etwas verglichen mit dem Sauerteig. Dann wird etwas verglichen mit einem Acker. Dann wird etwas verglichen mit der Perle, mit einem Netz. Hier gibt es keinen Vergleichspunkt. Das ist Wirklichkeitsbeschreibung. Das ist zunächst einmal ganz wichtig, wenn wir uns mit diesem Text beschäftigen, dass wir wissen, hier wird uns die Realität beschrieben. Nicht irgendein Fantasiegebilde oder irgendetwas Gleichnishaftes, sondern hier wird deutlich gesagt, was passiert nach dem Tode. Und die Bibel sagt uns hier, Jesus sagt uns das hier, es gibt einen Ort, der hier bezeichnet wird als Abrahams Schoß. Naja, nun, wenn man in Abrahams Schoß ist, das ist eine Aussage, dass es uns gut geht. Wenn ein Kind auf Papas Schoß sitzt, dann ist man geborgen, da geht es einem gut. Und das ist damit gemeint. Als der Jesus am Kreuz war und der eine Schächer sagte, wir sind zu Recht hier, dass wir verurteilt worden sind. Und dieser Mann sagt, wenn du in dein Königreich kommst, denk doch auch an mich. Und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das ist genau diese Stelle, von der wir hier in diesem Text hören. Abrahams Schoß oder Paradies, das sind dieselben Begriffe, nur anders ausgedrückt. Also der Schächer, der Jesus anrief, Der war wenige Minuten oder Sekunden, nachdem er die Augen zugemacht hat, dort, da war er im Paradies. Und das Paradies drückt aus, da ist es wunderbar und schön. Ist aber das Paradies schon der Himmel? Antwort: Nein, noch nicht. Es ist ein vorläufiger Ort. Genau auch wie hier der Reiche, von dem es heißt, dass er in der Hölle ist, wie Luther das hier übersetzt hat, er ist auch noch nicht in der endgültigen Hölle. Ich will es mal so sagen, im Griechischen steht das Wort Hades, er ist in der Vorhölle. Das ist schon schrecklich genug. Er sagt, ich leide Pein in den Flammen hier. Das ist schon schlimm genug. Aber noch nicht der endgültige Aufenthaltsort. Es gibt diese endgültige Hölle, die im Griechischen Gehenna heißt. Und das ist dann noch um wie viele Stufen, ich weiß nicht wie viel, noch mal schlimmer. Jetzt kann man die Frage stellen, warum erzählt uns der Jesus hier dieses Ereignis, wo Menschen sich in der Hölle befinden und die dort Pein leiden und wie es schrecklich ist. Warum? Wir haben in Deutschland eine Autobahn, das ist die A45, die geht durch das Siegerland. Und im Siegerland ist es so, dass es eine sehr bergige Gegend ist. Und da hat man eine Autobahn gebaut, das ist eine der teuersten Autobahnen, die wir in Deutschland haben. Diese Autobahn hat man auf Betonpfeilern gebaut, sodass die Autobahn nicht bergauf, bergab geht, sondern möglichst geradlinig durch das Siegerland hindurch. Dadurch ist es natürlich sehr teuer geworden, weil man sehr, sehr viele Betonstelzen bauen musste und das auf der Höhe halten musste. Und eines Nachts fuhr ich über diese Autobahn und dann wurde mir das zum Gleichnis. Da habe ich gedacht, was wäre eigentlich, wenn jetzt in dieser Nacht die Talbrücke mittendrin abgebrochen ist. Einfach eingestürzt. Mittendrin. Ich habe mir überlegt, was würden wir tun? Was würden wir alle tun, wenn wir dort unterwegs wären? Wir würden doch alle auf die Bremse treten, sofort, dass wir ja nicht in den Abgrund fallen. Und wir würden aussteigen und würden alle Warndreiecke aufstellen. Wir würden alles tun, um andere zu warnen, damit sie nicht in den Abgrund kommen. Wir würden uns nachher sogar mitten auf der Autobahn stellen und winken und sagen, halt, stopp, hier geht's in den Abgrund. Vorsicht. Das ist doch normal, dass wir das tun würden. Wollen wir doch alle tun. Und schaut her, genau das tut Jesus auch. Er warnt uns, er sagt, es gibt diesen Abgrund, aber seht zu, dass ihr nicht in diesen Abgrund geratet, dass da ja keiner hinkommt. Er warnt uns. Jesus, können wir sagen, mit seinem Text ist die Warnlampe Gottes, um uns zu warnen, dass wir dort nicht hinkommen. Das Warnen spielt in der Bibel eine große Rolle. Auf der Stadtmauer von Jerusalem waren Wächter bestellt, die Ausschau hielten nach Feinden, damit man rechtzeitig die Bevölkerung warnen konnte. Und in Hesekiel 33 lesen wir, wer den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen, wenn man überrascht wird vom Feind. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Und genau das will Jesus. Er warnt uns mit diesem Text, mit dieser Realität, dass wir davonkommen. Im Alten Testament, beim Propheten Jeremia, da steht, dass Gott weint. Können wir uns vorstellen, einen Gott, der Tag und Nacht weint. Er weint darüber, dass wir ohne ihn leben und aufgrund dessen in den Abgrund fahren. Mit mathematischer Pünktlichkeit. Das ist ein tiefer Schmerz für Gott, dass wir in den Abgrund zusteuern, wegen unserer Sünde, weil Gott nicht eine einzige Sünde in seinen Himmel hineinlässt. Nicht eine Verfehlung. Wir werden nicht eine einzige Lüge in den Himmel hineinbringen. Es muss alles restlos vergeben sein am Kreuz von Golgatha. An dieser Stelle, wo wir unsere Schuld abladen können. Das tut der Herr Jesus darum, um uns davor zu warnen. Die Bibel sagt uns, aus diesem Bereich, aus diesem Paradies und aus der Vorhölle wird es eine Auferstehung geben. Und zwar eine erste Auferstehung und eine zweite Auferstehung. Und die Bibel sagt uns, selig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung ist nämlich die aus dem Paradies heraus. Die schlafen dort nicht oder sonst etwas, was alle möglichen Leute hineingelegt haben, sondern da ist Leben. Im Paradies lebt man, da genießt man, das ist schön dort. Aber jetzt kommt die Steigerungsstufe. Jetzt werden wir auferweckt dort durch die erste Auferstehung und marschieren dann alle gleichzeitig in den Himmel ein. Abraham, Mose und David und wie sie alle hießen, die an Gott geglaubt haben und alle, die dem Herrn Jesus gefolgt haben, alle als riesige Kolonne marschieren wir ein in den Himmel. Und das hat sich Gott wunderbar ausgedacht, dass wir dann alle Millionen von Menschen, die an ihn geglaubt haben, marschieren als riesige Kolonne in den Himmel zum Throne Gottes ein. Das muss etwas Gewaltiges sein, wenn das geschieht. Aber dann gibt es auch eine zweite Auferstehung und die ist schrecklich. Und dann werden auferweckt diese, die in der Vorhölle sind. Und die marschieren auch und sie marschieren geschlossen in die endgültige Hölle, von der die Bibel immer wieder warnt. Und der Jesus, wenn er gepredigt hat, hat er über die Hölle am intensivsten, am deutlichsten, am klarsten, am schärfsten gepredigt. Hören wir uns das mal an. Matthäus 5, Vers 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Und da ist hier im Griechischen die Rede von der Gehenna, von der endgültigen ewigen Hölle ist hier die Rede. Und der Jesus sagt, und da ist auch von der Gehenna die Rede, wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr seid. Es gibt also sowas, man kann eine Frömmigkeit an den Tag legen, eine Frömmigkeit, die direkt in die Hölle führt. In Selbstgerechtigkeit und was weiß ich alles und in Lüge und in allen möglichen Dingen versteckt, aber 7 Kreuze auf der Brust. Das kann sein. Pastor Kemner, den ich sehr schätze, von dem ich sehr viel gelernt habe, der 90 Jahre alt geworden ist, hat mal einem Bischof gesagt, man kann auch als Bischof mit dem Mercedes in die Hölle fahren. Hat er recht. Sowas hat der Bischof noch nie gehört. Das war mal ein klares Wort, das ihm gesagt wurde. Und genau das sagt hier Jesus auch. Wir denken nochmal nach über den Reichen. Es ist auffällig, dieser Reiche sagt nicht, dass es keinen Gott gibt. Wo sich ja heute Atheisten auf den Weg machen, wie Richard Dawkins, der ein dickes Buch schreibt, der Gotteswahn, 500 Seiten lang, und will seinen Atheismus verkaufen. Die größte Lüge der Weltgeschichte verbreitet er. Die Leute kaufen das massenweise. Riesenauflagen. Und er marschiert direkt in einer Kolonne, von der wir gehört haben, wo sie hingeht. Jenseits der Todesmauer gibt es keine Atheisten mehr. Niemand mehr. Da wird niemand mehr sagen, es gibt keinen Gott. Niemand. Weil sie alle sehen, sie sind dem Gericht Gottes verfallen. 5 Minuten nach dem Tod, 0 Atheisten. Sie haben es alle erkannt. Es kommt noch etwas zu, was mir auffällt an diesem Text. Dieser Reiche klagt Gott überhaupt nicht an. In dieser Welt gibt es viele Menschen, die klagen Gott an. Sie sagen, warum lässt Gott das Leid zu? Warum kann Gott Tsunamis zulassen, Waldbrände, Hurricanes und alles Mögliche in dieser Welt? Dieser Gott, warum macht er das? Und sie klagen ihn an. Und dieser Mann, dem geht es dreckiger als irgendwas es hier auf der Erde gibt, aber er klagt Gott nicht an. Warum nicht? Er hat auch in seinem Leben die Botschaft gehört. Er hat den Ruf gehört zur Entscheidung Und er sagt, nein, ich gehe zu meinem Fest. Er hat abgesagt. Das wollte er nicht. Und was mir auffällt an diesem Text, dieser Reiche sagt auch nicht, ich bin ungerecht beurteilt worden. Mir geschieht hier Unrecht. Ich war doch eigentlich ein feiner Kerl. Ich habe doch keinem was Böses getan. Ich habe doch nur gut gegessen, gut getrunken und gut gekleidet. Das kann doch wohl nicht so schlimm sein. Und nun muss ich hier in Ewigkeit in der Hölle sein. Sagt er nicht. Weil er das Urteil Gottes schon vorher kannte. Durch Verkündigung. Er hatte das in der Verkündigung gehört. Es wurde ihm gesagt. Er hat Jesus vielleicht direkt gehört und er ging davon. Das interessierte ihn nicht weiter. Wir sehen also, das ist die Tragik, dass wir die Botschaft Jesu hören und nicht darauf reagieren. Zur Tagesordnung übergehen und die Tagesordnung heißt dann, wir ziehen uns die Hölle an. Ich meine, wir tun gut daran, dass dieser Text uns unter die Haut geht. Und als ich von diesem Text hörte, in einer Predigt in der Stadthalle in Braunschweig, da war mir klar, wohin ich will. Ich will in den Himmel mit Jesus. Und Jesus hat es mir versprochen und bin den Weg gegangen. Und das will Jesus auch an uns. Er will uns retten. Er will, dass wir nach Hause finden. Er will, dass wir ewiges Leben haben. Er will uns den Himmel schenken. Es steht ganz, ganz viel zur Debatte. Gott lädt uns ein zum Himmel. Stellen wir uns das einmal vor. Der Herr des Universums, dieser Jesus Christus, den Gott als Schöpfer eingesetzt hat, der kommt auf diese Welt, auf diese Erde, stirbt an unserem an einem Kreuz, um für unsere Sünde zu sterben. Was muss das für eine grenzenlose Liebe sein, die er eingesetzt hat, um uns verlorene Menschen zu retten? Absolut zu retten. Das hat er getan. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Das Werk ist vollbracht. Jetzt kann jeder kommen und kann den Himmel gewinnen. Ich finde es eine super Botschaft. Man kann heute hier in diesen Raum hineinsprechen und sagen, jeder, der da will, kann in den Himmel kommen, indem er eine Entscheidung für Jesus Christus trifft und nach Hause findet. Hier und heute bekommen wir die Zusage des ewigen Lebens. Wisst ihr, wo am meisten gelogen wird in dieser Welt? Auf Beerdigung. Faustdick, da wird gelogen, dass sich nicht nur die Balken wiegen, sondern ganze Kirchenwände. Da wird gelogen bis zum geht nicht mehr. Und das bringt mich immer hoch, wenn ich sowas lese, wie da gelogen wird. Ein Ereignis, von dem ihr alle wisst, hier in Österreich, am 11. September, November 2000, gab es eine Brandkatastrophe in dem Tunnel von Kaprun. 155 Menschen sind damals zu Tode gekommen. Verbrannt. Sie konnten nicht wieder raus. Ein schreckliches Ding. Und das ist bis zu uns nach Braunschweig gedrungen. Nicht nur die Nachricht, sondern auch das, was von dem Erzbischof im Dom zu Salzburg gepredigt wurde. Das interessierte mich, was er dort sagt. Und ich sage einmal wörtlich, wie es bei uns in der Zeitung stand. Da hat er gesagt, der Dom ist eine Auferstehungskirche, keine Grabeskirche. Den Opfern sei darum nicht das Leben genommen, sondern das ewige Leben geschenkt worden. Glaubt mir, sie leben, rief er aus zu den Hinterbliebenen. Denkt nicht mehr an die verstümmelten Leiber, denkt an die Liebe und die Sehnsucht, mit der sie euch erwarten. Das mögen die Leute, wenn sie sowas hören. Aber leider totale Lüge. Ich war entsetzt, als ich das las. Wie kann ein Mensch das sagen zu der Zuhörerschaft in dieser Weise? Hat er nie die Bibel gelesen? Und da habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe ihm das mitgeteilt. Und habe ihm gesagt, Die Bibel sagt uns, die meisten Menschen sind auf der breiten Straße unterwegs. Und nur ein kleiner Prozentsatz lässt sich erretten. Nur wer den Sohn Gottes hat, hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das ewige Leben nicht. Der Eintritt in den Himmel setzt eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus voraus. Dann habe ich ihm geschrieben, Sie haben nun allen Unfalltoten das ewige Leben zugesprochen. Das ist kein Trost, noch nicht einmal ein billiger. Es ist eine krasse Lüge im Angesicht der Botschaft Jesu. Ihren Zuhörern haben sie Sand in die Augen gestreut durch ihre falsche Lehre. Alle kommen in das ewige Leben. Sie haben den Menschen genau das gesagt, was die Leute im Kölner Karneval auch singen. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Aber nicht, was in der Bibel steht. Da habe ich ihm noch geschrieben, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Meinungsumfrage gemacht am Eingang des Tunnels, als die Leute die Kabine bestiegen hätten, und hätten gefragt, sagen Sie mal, kennen Sie Jesus Christus, haben Sie eine persönliche Beziehung zu ihm? Was hätten die meisten Menschen gesagt? Haben wir nichts mit zu tun. Hören Sie auf mit diesen frommen Fragen hier. Wir wollen hier Urlaub machen. Und vielleicht wären 2 oder 3, wenn sie den Namen Jesus gehört hätten, wäre ein fröhliches Lachen, eine Fröhlichkeit über ihr Gesicht gegangen, hätten gesagt, ja, den kenne ich. Ich habe mich dann und dann entschieden, ich gehe den Weg mit Jesus. Einige wenige, die anderen nicht. Aber sie haben alle in den Himmel gepredigt. Was hätte er sagen sollen? Es war eine unglaublich gute Möglichkeit, einen vollbesetzten Dom zu haben mit vielen Menschen. Ich weiß nicht, das waren ja weit über 1000 Leute da wohl. Wenn er den Leuten gesagt hätte, Leute, für diese Leute hier ist alles zu spät. Es ist entschieden. Ich weiß nicht, wie Gott entscheiden wird. Soll er sagen können. Aber ihr, die ihr lebt, entscheidet euch. Heute. Heute ist Entscheidungstag. Trifft eine Entscheidung für Jesus Christus, damit ihr, wenn es euch auch vielleicht so passiert, dass ihr dann in dem Himmel seid. Das geht nur durch eine Entscheidung für Jesus Christus. So wäre es richtig gewesen. Diese Gelegenheit wurde verpasst. Mir fällt auf, dass alle Sekten, alle, eine völlig falsche Lehre über den Tod verbreiten. Wenn man erkennen will, was eine Sekte ist, was eine Irrlehre ist, dann frage nur nach, was sie über den Tod sagen. Und was sie über den Tod sagen, ist quasi immer falsch. Weil sie etwas lehren, was den Menschen gefällt. Und so hat jeder seine Sonderlehre erfunden. Die Zeugen Jehovas haben die Hölle weg erklärt. Da gibt es dann nur noch das Grab. Ich habe mit einem Zeugen Jehovas gesprochen, der hat mir gesagt, ja, fragte, was ist denn mit Hitler und Stalin? Naja, die bleiben im Grab. Ich sage, die werden nie zur Rechenschaft gezogen. Für all ihre Taten, die sie begangen haben, überhaupt nicht. Nein, die bleiben im Grab. Ich sage, das ist doch ungerecht. Da kann man sowas tun und wird nie zur Rechenschaft gezogen. Und das ist aber eine Lehre. Das ist doch kein gerechter Gott. Und so sehen wir, wie die Dinge daneben laufen. Ich war vor einiger Zeit auf einer Geburtstagsfeier und neben mir saß eine strenge Katholikin. Sie war Lehrerin. Ich dachte, jetzt habe ich die Gelegenheit, eine Frage zu stellen, die ich nicht beantworten konnte. Und zwar, es war so, als Papst Johannes Paul II. Gerade gestorben war, und er hat ja ein offizielles Dokument verfassen lassen, in dem drin stand, dass man für ihn beten solle, wenn er gestorben ist. Also wenn die Päpste das gerade noch können vor dem Sterben, dann verfassen sie ein solches offizielles Dokument, das dann verbreitet wird nach dem Tod. Und da stand dann drin, alle sollten für ihn beten. Und nun fragte ich dieser Frau, ich sagte, was können Sie mir das erklären, warum man für ihn beten solle, nachdem er tot ist? Ist ja alles entschieden. Warum das? Und dann sagte sie mir, wissen Sie, das hängt zusammen mit der Fegefeuerlehre. Und ich sage, wie ist das dann? Naja, sagt sie, wissen Sie, Auch ein Papst ist ja noch nicht so richtig vollständig und gut und alles fertig, noch unvollkommen, und der muss dann ins Fegefeuer und dann wird er dort noch geläutert. Ich weiß nicht, wie viel 100 Jahre oder wie lange das dauert, sagt sie, aber durch Gebet kann man diese Zeit für ihn verkürzen. Boah, dachte ich, armer Papst. Da freue ich mich, dass ich den Herrn Jesus habe und dass ich weiß, ich komme direkt in den Himmel. Ohne Fegefeuer, denn in der Bibel steht nichts davon. Und dann stellte ich noch eine Zusatzfrage. Ich sage, sagen Sie mal, kommen Sie auch in das Fegefeuer? Und da sagte die Frau etwas, da habe ich nie mit gerechnet. Da sagte sie, wissen Sie, für mich gilt das Wort Jesu am Kreuz, es ist vollbracht. Und das fand ich wunderbar. Da hat sie den Papst noch meilenweit in der Erkenntnis überholt. Das war klare biblische Botschaft. So muss es sein. Ich hielt vor längerer Zeit einmal in einem anderen Teil Österreichs einen Vortrag und da hat man mir gesagt, in unserem Dorf hier, da wohnt eine Frau, die kann sogar vorhersagen, wie viele Jahre der Betreffende, der hier gestorben ist, dann im Fegefeuer sein muss. Also die Irrlehren lassen sich noch steigern, habe ich den Eindruck. Was die Leute alles erfunden haben bezüglich des Todes, haben die Leute nie die Bibel gelesen. Und dann habe ich gehört, es gibt in Süddeutschland eine Wallfahrtskirche und dann wird versprochen, wer dorthin geht und dort eine Wallfahrt macht, dem werden 100 Jahre Fegefeuer erlassen. Also ich bin erstmal froh, dass die Bibel das gar nicht sagt und dass ich auch gar nicht ins Fegefeuer muss. Ich entscheide mich für Jesus und ich kann, ja, ganz fröhlich möchte ich fast sagen, auf den Tod zugehen. Denn Paulus sagt, leben wir dem Herrn, dann sind wir sein. Sterben wir dem Herrn, sind wir auch des Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das ist die biblische Botschaft. Wenn wir den Herrn kennen. Wenn wir den Herrn Jesus kennen. Wir haben gesehen aus den biblischen Texten, der Tod ist eine absolute Einbahnstraße. Da gibt es kein Zurück mehr. Das waren Ausnahmesituationen, dass Jesus den Lazarus auferweckt hat, weil er damit demonstrieren wollte, dass er Herr ist über Leben und Tod. Dass er alles vermag. Er kennt keine Grenze. Er wird uns ja auch, wenn wir in ihn glauben, wird er uns ja auch bei der ersten Auferstehung auferwecken zum ewigen Leben. Das ist ja seine Macht, seine Kraft, das kann er. Viele Leute haben Irrlehren in die Welt gesetzt und darum werde ich ein wenig auch darauf eingehen, damit wir uns nicht verführen lassen davon. Die Mormonen sagen, man kann sich für Tote taufen lassen. Das haben sie erfunden. Es gibt in Salt Lake City, wo sie beheimatet sind, die größten Computer der Welt. Mit den größten Speichern. Da speichern sie die Daten von allen möglichen Leuten auf der ganzen Welt. Sie scannen alle Kirchenbücher durch und sammeln die Daten weit zurück, soweit es geht, und haben die dort gespeichert. Und wenn jetzt irgendein Mensch kommt und sagt, ich möchte Mormone werden, aber ich habe noch Vorfahren, die nie die Chance hatten, Mormone zu werden, dann sagen die, kein Problem, lass dich für die Toten taufen. Und dann kommen die nachträglich auch noch in den Himmel. Das kommt natürlich bei den Leuten gut an, dass man sagt, dann kann ich die auch noch retten, ich kann da was für tun. Das sagt die Bibel nicht. Keineswegs. Eine andere Irrlehre ist, dass man sagt, unsere Priester, wenn sie gestorben sind, dann werden sie jenseits der Todesmauern den anderen auch noch verkündigen, die verstorben sind. Auch eine Lüge. Jenseits der Todesmauer wird nichts mehr verkündigt. Nichts mehr. Es ist alles gesagt. Gott hat in seinem Wort uns alles kundgetan. Wir wissen alles. Dann gibt es eine andere Gruppierung und die sagen, mit dem Tod, wer nicht geglaubt hat, der kommt in den Feuersee. Und im Feuersee werden sie alle verbrannt. Dann sind sie weg. Also ein kurzes Aufglühen oder wie man sich das vorstellt und dann ist alles erledigt. Alles ist vorbei. Nun gut, das ist auch eine Abmilderung dessen, was die Bibel sagt. Wir müssen wissen, dass jenseits der Todesmauer, wenn da von Feuer die Rede ist, nicht von Feuer im physikalischen Sinne die Rede ist, wie wir es aus der dreidimensionalen Welt kennen, sondern, das können wir lernen, bei dem brennenden Dornbusch, wo Mose davor stand, da war ein Feuer und dieses Feuer hat den Dornbusch nicht verbrannt. Und so ist das ewige Feuer ein physikalisch anderes Feuer, aber es schmerzt sehr, wenn man dorthin muss und dieses Feuer in Ewigkeit erleiden muss. Das will der Herr uns ersparen, indem er uns zuruft, komm heute, mach die Sache fest. Ihm wird nur noch gesagt, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Es würde kein Mensch zum Glauben kommen an Jesus, wenn einer behaupten würde, er sei von den Toten zurückgekommen und würde uns alles Mögliche da erzählen. Da wären die Bild-Zeitungsreporter zur Stelle und die würden sofort schreiben, Überschrift, ein Toter schockiert die Lebendigen. Oder irgendwelche anderen Überschriften, Linzer Bürger zutiefst erschrocken von so einem Mann. Das würde vielleicht stehen, das Überschrift. Das würde sich gut verkaufen, die Auflage würde sehr schnell hochgehen. Bekehren würde sich keiner. In einer Evangelisationsversammlung in einem Zelt war einmal Folgendes passiert. Da war ein Gegner des Glaubens auch gekommen. Und er war hinten in der Ecke und er meldete sich und hat immer lästerhafte Worte gesagt zu dem, was der Prediger vorne sagte. Und dann fuhr er fort und sagte, wenn es euren Gott doch gibt, dann müsste doch Gott jetzt einen Engel schicken, der mich verprügelt. Und da stand an der anderen Ecke einer auf, der war Schmied, der war 2 Meter groß und hatte so ein Kreuz und rief ihm zu, dazu muss Gott keinen Engel schicken. Das werde ich hier gleich erledigen. Er hat kein Wort mehr gesagt. Wir sehen, Gott schickt seine Engel, aber manchmal hat er seine Engel auch hier. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Mann und er sagte mir, voller Stolz sogar, ich werde 3-mal zur Kirche gefahren. Ich sage, wie geht das denn? Er sagte, das erste Mal zur Kindtaufe und das zweite Mal zur Hochzeit und sagte, dann kommt noch ein drittes Mal dazu, wenn die Beerdigung ansteht. Da habe ich gesagt, es kommt, Sie haben noch eine Fahrt vergessen. Das ist die Höllenfahrt. Wer so lebt, der hat die Fahrt zur Hölle noch vor sich. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns den Himmel zu bringen. Er hat sehr, sehr teuer bezahlt, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Dass wir ohne Sünde bei ihm eingehen. Nicht eine Lüge, nichts mitbringen, weil alles vergeben ist. Das ist die Botschaft von Jesus. Wir können nicht eine einzige Sünde abtragen. Durch gute Werke oder durch irgendetwas, was wir anstellen. Das Einzige, was wir tun, ist, was wir können, ist, wir gehen mit fliegenden Fahnen zu Jesus und sagen, du siehst mein Leben mit aller Schuld und aller Sünde. Ich bitte dich, Herr, vergib das, nimm das aus meinem Leben raus. Und was sagt der Herr? Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, sodass wir ohne Sünde in das Reich Gottes eingehen. Ohne Ablass, ohne alles. Nur durch Zuspruch aus dem Worte Gottes, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der hat ewiges Leben. Der Jesus hat das so einfach gemacht, dass das jeder begreifen kann. Ein Kind oder wer auch immer. Es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich von Menschen sehe, wie sie den Himmel finden. Und wie Menschen daran arbeiten, um anderen den Weg zum Himmel zu erleichtern. Vor etlicher Zeit waren wir in Weißrussland gewesen und da hatten wir mehrere Vorträge und an einem Abend war ein Vortrag angesetzt für Wissenschaftler. Ja, und da kamen Physiker und Ingenieure und alle möglichen Fachleute an diesem Abend. Entsprechend hatte ich auch so einen Vortrag mit Bildern und wissenschaftlichen Argumenten. Aber natürlich immer ganz zentral ging es auch um die Bibel. Und hinterher kam ein Mann zu mir, 71 Jahre alt, und er sagte, ich will ihm mal eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe während des Zweiten Weltkrieges. Und er sagte, damals war ich Waisenkind und ich war in einem Waisenhaus und wir haben dort sehr gehungert. Aber da kam ein Mann, ein deutscher Soldat, mit einem langen Mantel, der war über 1,90 groß. Und er hatte in seinem Mantel viele Taschen eingenäht. Und dort hatte er Brot drin. Und er kam zu uns ins Waisenhaus, obwohl wir ja Kinder des Feindes waren, und hat uns Brot gebracht. Und nachdem er das Brot verteilt hatte, hat er uns eine Geschichte aus der Bibel erzählt. Er hat uns von Jesus erzählt. Und dann hat er mit uns gebetet. Und dann ging er wieder. Und nach ein paar Tagen war er wieder da. Das war so etwas Schönes, dieser Mann, dass der immer kam und uns versorgt hat mit Brot während des Krieges. Das haben die dann von der Wehrmacht rausgekriegt, dass der zu den Feinden geht. Und da hat man ihm verboten, dass er nicht wieder in das Waisenhaus gehen darf. Nun, Befehl war Befehl. Und so hat er den Befehl akzeptiert, hat sich aber doch seinen Mantel wieder voll Brot gestopft. Der Mann war übrigens deswegen sehr wichtig, weil er Dolmetscher war. Er konnte sehr gut Russisch. Und ging wieder zum Waisenhaus, aber ging nicht rein. Er durfte ja laut Befehl nicht reingehen. So blieb er draußen vor dem Waisenhaus stehen und die Kinder haben alle Fenster geöffnet und er warf das Brot hoch. Und hat dann vom Vorwaisenhaus die Botschaft des Evangeliums verkündigt und mit ihnen gebetet. Das erzählte mir dieser Mann und ich dachte, naja, der will uns eine schöne Geschichte erzählen, weil wir jetzt aus Deutschland kommen und das kommt natürlich gut an, wenn er sowas erlebt hat. Und dann, das war am Freitagabend, am Sonntag sind wir dann in einer Gemeinde und ich predige dort. Und dann habe ich hinterher eingeladen, gesagt, jetzt kann man heute eine solche Entscheidung für Jesus Christus treffen, damit wir uns im Himmel wiedersehen. Und da habe ich das Bild heute noch vor mir. Dann waren einige junge Leute nach vorne gekommen, sie hatten Platz genommen in der ersten Reihe. Und dann auf einmal sehe ich diesen Mann vom Freitag, der mir die Geschichte erzählt hat. Er nahm in der zweiten Reihe Platz. Und was tat er? Er traf eine Entscheidung für Jesus. Da hatte ein Mann vor so vielen Jahren das Evangelium gepredigt. Das war reingegangen in das Herz dieses Mannes. Dieser Keim ging auf und an diesem Sonntagmorgen hat er sich ganz für Jesus entschieden. Diesen Mann werden wir im Himmel wiedersehen. Und ich bin davon überzeugt, im Himmel wird er uns die Geschichte immer wieder erzählen, wie er es erlebt hat. So tut Gott das. Gott ruft uns auf mancherlei Weise. Ich erinnere mich noch, ich hatte einen Vortrag in Mannheim zu dem Thema des heutigen Abends. Und hinterher war eine Frau zurückgeblieben, oder es waren einige zurückgeblieben. Und dann stand noch eine Frau da und ich fragte dann, sagen Sie mal, mich interessiert mal, wie sind Sie eigentlich heute hierher gekommen? Sagt sie, das kann ich Ihnen sagen. Heute Morgen ist meine Großmutter gestorben. Und dann tauchte bei mir die Frage auf, wo ist die jetzt? Die ist tot. Und ich hatte keine Antwort. Und ich gehe raus und draußen auf der Straße sehe ich dann an einem Geschäft ein Plakat mit dem Thema des heutigen Abends. Da habe ich gesagt, da werde ich die Antwort hören. Und so kam sie und sie hörte von Jesus und sie traf die Entscheidung für Jesus. Das ist mir erst hinterher aufgegangen, was Gott da gemacht hat. Die Oma muss sowieso sterben, wie wir auch, an irgendeinem Tag. Aber da hat Gott den Todestermin auf diesen Tag gelegt, an dem abends der Vortrag stattfand, sodass die Enkelin dorthin kommt, die Antwort findet und die Entscheidung für Jesus trifft. Wir sehen, es ist Gott ein ganz großes Anliegen, dass wir nach Hause finden, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir den Himmel erreichen. Ich möchte schließen mit einer anderen Geschichte, die ich auch sehr bemerkenswert fand. Da war ein Missionar unterwegs und er hat immer wieder den Eingeborenen gepredigt. Und da war ihm aufgefallen, dass einer von den Eingeborenen immer da war. Immer wenn der predigte, war der da. Also ein ganz, ganz treuer Zuhörer. Und dann dachte der Missionar und sprach ihn an und sagte, sag mal, willst du nicht auch mal eine Entscheidung treffen für Jesus? Du hast ja jetzt so viel gehört. Und da sagte er, ja, aber erst in einem Jahr. Ach, da denkt der Missionar, kann ich nichts machen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, damit wir uns entscheiden können. Das ist ja seine Sache. Aber er kam nach wie vor treu zu den Gottesdiensten. Und das verging eine ganze Zeit und dann spricht er ihn wieder an und sagt, sag mal, bist du nicht auch mal dran mit einer Entscheidung? Da sagt der Mann wieder, in einem Jahr. Und wir sehen, wenn das so weitergegangen wäre, hätte der nie eine Entscheidung getroffen, der Tod hätte ihn überholt. Aber Gott schickte ihm eine Krankheit. Und er wurde sogar todkrank. Und da ließ er den Missionar kommen, weil er wusste, dass der gute Medizin hat und bat um Medizin. Und der Missionar kommt auch hin. Er bringt eine Flasche mit der Aufschrift Einnehmen in einem Jahr. Da sagte dieser Mann, dieser Eingeborene, in einem Jahr bin ich längst tot. Ich brauche eine Medizin, die augenblicklich, die heute hilft. Aber jetzt hatte er die Botschaft verstanden, die auf der Flasche stand. Es ist heute dran. Heute ruft uns Gott. Und das tut Gott auch heute Abend mit uns. Er ruft uns heute. Er ruft uns aus zweierlei Gründen. Dass wir nicht in die Hölle kommen, aber dafür, dass wir in den Himmel kommen. Und die Zusage des Himmels bekommen wir heute. Wer den Sohn Gottes anruft, bekommt das ewige Leben. Der hat das ewige Leben. Das ist präzise, wie es die Bibel sagt. Der hat heute schon. Wir können also heute nach Hause gehen mit der Gewissheit, dass wir das ewige Leben bekommen. Na, das wollen wir annehmen. Wer noch nicht in dieser Spur geht, in der Spur Jesu, der sollte das heute annehmen und heute kommen. Lass dich einladen und komme heute. Ich möchte mit uns beten und dann sage ich an, wie man das tun kann. Ja, lieber Jesus Christus, wir sagen dir Dank für deine Botschaft. Du hast uns in deinem Wort deutlich gesagt, was jenseits der Todesmauer gleich eine Sekunde nach dem Tod eintritt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Diese hast du uns deutlich genannt und beschrieben. Und jetzt sind wir dran, du rufst uns, dass wir eine Entscheidung treffen. Du lädst uns ein, dass wir zu dir kommen und das ewige Leben aus deiner Hand in Empfang nehmen. Herr Jesus, hilf uns, dass wir daran nicht vorübergehen, sondern dich annehmen, dich finden und mit der Gewissheit des ewigen Lebens heute nach Hause gehen können. Herr, gib uns Gnade dazu, dass wir den Mut haben zu kommen und nicht daran vorübergehen. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, dass du den Willen hast, uns persönlich zu retten. Dazu bist du in diese Welt gekommen. Danke dafür. Amen. Wir machen es jetzt so, wer jetzt erkannt hat, dass er noch nicht verbindlich in der Spur Jesu läuft, sondern irgendwie, der kann kommen in diesen Raum. Wenn wir hier rausgehen, aus der Haupttür, dann fast gegenüber, etwas mehr nach links, da haben wir einen großen Raum zur Verfügung. Da sind mehrere Stühle aufgestellt. Dort können wir hinkommen. Und ich werde meine Bibel aufschlagen und mit einigen zentralen Aussagen der Bibel erklären, wie wir Jesus finden können, wie wir den Himmel finden können. Und dann dürfen Sie fröhlich nach Hause gehen und in der Gewissheit, ich habe den Himmel gebucht. So geht das. Das ist Evangelium von Jesus. Evangelium von Jesus ist das Ende aller religiösen Bemühungen und aller Religion. Evangelium ist, dass ich erkenne, wo ich bin und mich auf den Weg zu diesem Jesus mache und das ewige Leben aus seiner Hand empfange. Komme, nimm das wahr und nimm das an. Jesus wartet auf dich, dass du kommst. Heute ist Buchungstag. Heute ist dein Tag der Ewigkeit. Wir sind in einer großen Verantwortung, weil Gott die Entscheidung in unsere Hände gelegt hat, weil er uns von der Schöpfungsordnung her einen freien Willen gegeben hat, den wir dann auch anwenden. Er fragt uns nach unserem Willen, willst du? Alles andere hat er getan. Darum sammeln wir uns gleich dort drüben. Und vielleicht ist der ein oder andere eingeladen von jemandem, der Jesus schon kennt. Dann können auch beide kommen, gar keine Frage. So schön, wenn derjenige, der eingeladen hat, auch miterlebt, wie der andere den Schritt über die Linie tut. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen eine Hilfe, wenn jemand einen begleitet. Also auf himmelwärts, das steht heute zur Debatte. Gott segne uns in unserer Entscheidung. Das ist der letzte Abend jetzt hier in dieser Halle. Ich bin ja morgen noch in Steyr und am Sonntag auch hier zum Gottesdienst, aber diejenigen, die vielleicht nicht hier sind, all denen sage ich auf Wiedersehen und ein herzliches Gott befohlen. Ich gehe jetzt direkt dorthin.